Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, lieber Herr Mayer, lieber Herr Pleitgen, ich freue mich ganz außerordentlich, hier Sie auf dem Podium begrüßen zu dürfen. Reinhard Mayer, rechts neben mir, ist der Autor der endlich ersten Biografie über Lew Kopelew. Lew Kopelew, geboren 1912 im noch vorrevolutionären Kiew und vor 20 Jahren im Kölner Exil gestorben, war Germanist und Schriftsteller, er war Dissident, Kommunist, Gulag-Häftling und in den 80er und 90er Jahren eine der zentralen Figuren im Exil, eine der zentralen Figuren der bundesrepublikanischen Kulturszene, eng befreundet. Er hatte wohl auch eine Begabung für Freundschaft, eng befreundet mit so unterschiedlichen Figuren wie Marion Gräfin Dönhoff oder Petra Kelly, mit Max Frisch oder für beide besonders wichtig mit Heinrich Böll. Dass also jetzt eine Biografie von Kopelew erstmals vorliegt, ist das Verdienst von Reinhard Mayer. Reinhard Mayer ist promovierter Literaturwissenschaftler und Journalist mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er hat angefangen in Buenos Aires beim argentinischen Tageblatt, nicht ganz normal für einen Schweizer Journalisten, war dann Auslandskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, erst in Moskau, dann in Bonn, dann in Washington. Lew Kopelew hat er persönlich zum ersten Mal kennengelernt 1974 in seiner Moskauer Zeit und dieser Kontakt ist seitdem bis zum Tode von Kopelew niemals abgerissen. Fritz Pleitgen hier vorstellen zu müssen, zu sollen, zu dürfen, kommt mir wie eine Anmaßung etwas vor. Fritz Pleitgen war viele Jahre lang das Fernsehgesicht aus den Brennpunkten der Weltpolitik, Auslandskorrespondent der ARD in Moskau, dann in Ostberlin, in Washington, immer zu politisch, zeithistorisch brisanten Zeiten. Er war später Intendant des Westdeutschen Rundfunks, danach ARD-Vorsitzender, Präsident des Europäischen Rundfunkrates. Ich höre mit den vielen Ämtern hier auf. Daneben hat er sich immer und engagiert er sich sehr viel ehrenamtlich in Vereinen und Stiftungen. Er ist noch unter anderem Vorsitzender des Kölner Lew Kopelew Forums, ein Amt, das er jetzt im April, wenn ich richtig informiert bin, an seinen Kollegen, den aus dem Fernsehen ebenfalls gut bekannten Thomas Roth, abgibt. Herr Pleitgen, in Ihrem Moskauer Büro fand 1975 die erste Begegnung zwischen Lew Kopelew und dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt statt, nicht die letzte Begegnung. Was war Ihre erste Begegnung mit Lew Kopelew? Können Sie sich daran erinnern? Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Das war 1974 auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo. Von dort flog Natalia Solzhenitsyn in die Schweiz. Sie folgte ihrem vom Brezhnev-Regime ausgebürgerten Ehemann Alexander Solzhenitsyn. Und zu ihrem Abschied hatte sich der große Freundeskreis dort eingefunden und er wurde angeführt von einer wirklich überragenden Figur. Das war eben Lew Kopelew. Dort habe ich ihn kennengelernt. Er fragte mich, ob ich ihn mit nach Hause nehmen könnte vom Flughafen nach Moskau. Ich habe das gerne gemacht und ich muss Ihnen sagen, auf dieser halbstündigen Tour habe ich mehr über die Sowjetunion erfahren als in den Jahren vorher. Dieser Mann war unglaublich. Der war, was heute Google ist, das war damals für uns Lew Kopelew, nur besser, weil bei ihm alles stimmte, was er sagte. Das kann man ja bei Google nicht behaupten. Ich habe ihn sehr schätzen gelernt. Mayer hat ja jetzt diese Biografie über ihn geschrieben. Ich hab den Vorzug, in meinem 50-jährigen Berufsleben nun vielen Menschen zu begegnen, ob das nun Brezhnev, Brandt, Kissinger, Kohl und wer auch immer, Sacharow oder Wałęsa war. Aber die Person, die mich am meisten beeindruckt hat, war Lew Kopelew. Der war eine, jedenfalls für die Sowjetunion, exotische Erscheinung. Und ich habe mit Freude dann festgestellt, dass Herr Mayer dieses Buch schreibt. Und ich habe ihm gesagt, also das ist eine Biografie, auf die ich schon lange gewartet habe.
Ja, ich habe Lev Kopelev nicht viel später kennengelernt. Ich bin als junger Korrespondent 1974 auch nach Moskau gekommen und schon ein paar Wochen später wurde ich eingeladen von dem damaligen Korrespondenten der Welt, der hieß Ernst Fromm, und ich hatte noch wenig Ahnung von Russland und es waren da verschiedene andere Korrespondenten da und Diplomaten, und da kam ein hochgewachsener Russe erst zum Dessert hinein, zu dieser Einladung, und jemand flüsterte mir zu: Das ist Lev Kopelev, das ist der Rubin in Solzhenitsyns Roman Der erste Kreis der Hölle. Und das hat mich völlig fasziniert damals. Ich hatte das Buch damals ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher gelesen, und das sollte also diese Person sein, die ich schon aus diesem Roman kannte. Ich habe dann später herausgefunden, das ist nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber wir kamen auch sofort ins Gespräch, weil Lev Kopelev sprach hervorragend Deutsch, er sprach eigentlich perfekt Deutsch, und er hat auch mit mir jungen Anfänger in Moskau sofort sich in ein intensives Gespräch verwickeln lassen und wollte vieles wissen. Vor allem wollte er wissen, ob ich etwas Neues wisse von Max Frisch. Das sei ein guter Freund von ihm, und ich habe ihm dann ein paar Dinge erzählt, weil ich ein bisschen Kontakt hatte ich auch mit Max Frisch vorher schon gehabt und was da auf der Literaturszene lief. Und so begann unsere Freundschaft. Es wurde sehr schnell eine wirkliche Freundschaft, nur von diesem Abend her. Und wir haben uns dann immer wieder getroffen. Und wie Fritz Pleitgen eben erzählt hat, er war für uns eine unschätzbare Quelle für Informationen aus dem Innern des Sowjetlebens. Und er hat uns so viel erklärt und nahegebracht. Er hat auch viele Kontakte vermittelt zu bekannten Russen, vor allem dann in der Dissidentenszene. Ohne ihn wäre mir Russland nie so nahe zu einem Hauptinteresse meiner journalistischen Arbeit geworden.
Es ist ja vorhin schon angeklungen, Humanist, Kommunist, also er verkörperte sehr, sehr vieles. Du hast dich ja jetzt mit seiner Biografie wie lange beschäftigt, denn die ist ja außerordentlich kompliziert.
Also im Ganzen waren es ungefähr 5 Jahre, habe ich daran gearbeitet. Nicht ununterbrochen dran, aber es hat länger gedauert, als ich mir ursprünglich gedacht habe, weil ich wollte dann auch ein bisschen mehr über seine Kindheit erfahren und über seine Zeit im Zweiten Weltkrieg und dann über sein er kam ja dann in den Gulag, wurde verleumdet von einem Kollegen, als sie in Osteuropa in Ostpreußen einmarschiert ist, die Rote Armee, und da kam es dann zu Gewalttaten und zu Plünderungen, und Kopelev hat sich dagegen gewehrt, und dann hat man ihm gesagt, er hätte gegen die Disziplin verstoßen und Mitleid mit dem Feind gezeigt. Das waren auch zum Teil interne Konflikte unter Offizieren. Und so wurde er dann verurteilt. Also man muss sich das vorstellen, das war immer noch die Stalinzeit, nicht? Und er kam dann also 10 Jahre in den Gulag,
Darf ich mal gerade unterbrechen? Du hattest am Anfang gesagt, also seiner Biografie, die wollen wir von Anfang an betrachten. Wo ist er geboren?
Er ist geboren in der Nähe von Kiew und ist dann aufgewachsen, 1912 geboren, aufgewachsen in Kiew. Er hat die ersten 14 Jahre seines Lebens hat er in Kiew gebracht.
Woher sprach er denn so gut Deutsch?
Weil er hatte deutschsprachige Kindermädchen. Seine Familie war jüdisch-russische Familie. Und die hatten Kindermädchen angestellt, offenbar bewusst, deutschsprachige. Die erste war zwar ukrainisch, aber die nächsten waren dann deutschsprachig, offenbar, weil den Eltern viel daran lag, dass die Kinder früh eine fremde Sprache waren. Und Deutsch war damals Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Lingua Franca in Osteuropa. Heute würden sie wahrscheinlich Englisch lernen, nicht? Oder vielleicht schon Chinesisch. Aber so hatte sehr, sehr früh hat er sehr gut Deutsch gelernt und die ganze Literatur und die deutsche Kultur ist ihm unglaublich, hat er sich unglaublich dafür interessiert und hatte auch ein unglaubliches Wissen, wie wir beide wissen.
Ja, wie stand er denn zum Kommunismus? Ist er sofort mit fliegenden Fahnen dieser Ideologie gefolgt oder war das ein längerer Prozess, der ja in der damaligen Zeit, in dieser Revolutionszeit, besonders brutal sich vollzog?
Nein, zuerst war er mal, seine Eltern waren ja jüdisch, die Mutter und der Vater, aber er hat sich nie dafür erwärmen können, für das jüdische Milieu und die jüdische Geschichte. Vor allem wegen seiner Kindermädchen ist er eigentlich sehr stark christlich beeinflusst worden. Er hat mit diesen Kindermädchen, wenn die Eltern nicht zuschauten, wenn sie ihn ins Bett gebracht haben, hat er mit denen christliche Gebete. Er musste auf die Knie oder hat das auch gern gemacht, weil er dieses Kindermädchen sehr liebte. Die hat gesagt, wir gehen jetzt alle auf die Knie und beten das unser Vater. Und das konnte er besser als viele Leute hier im Raum wahrscheinlich. Aber dann ist er natürlich langsam erwachsen geworden oder ein Jugendlicher geworden. Und damals war der Kommunismus noch ganz etwas Neues. Er hatte noch den Reiz der Utopie und einer neuen Welt. Und er war begeistert vom Kommunismus, also als er 16, 17...
Welche Rolle hat er dabei gespielt? Welche Rolle hat er dabei gespielt?
Im Kommunismus?
Ja.
Ja, er war...
War er ein Agitator oder war er einfach nur ein Mitläufer?
Nein, er war zuerst war dann im Komsomol-Mitglied und dann ist die Familie während des Ersten Weltkrieges ist von Kiew nach Charkow, damals hieß russisch Charkow, heute Charkiw, ukrainisch, gezogen und dort ist er in die höheren Schulen gegangen und er wurde immer mehr begeistert von der kommunistischen Idee und hat dann als 19-, 20-Jähriger war er dabei als Aktivist bei der Kollektivierung der Landwirtschaft.
Das war ja ein ganz brutales Vorgehen der Bolschewiken gewesen, denn damals sind ja Hunderttausende Menschen Hungers gestorben durch die Kollektivierung. War Kopelev mit dabei gewesen? Hat er sich davon abgewandt oder hat er mitgemacht?
Er hat voll mitgemacht. Er war überzeugt, das muss so sein. Die Landwirtschaft muss kollektiviert werden. Die Partei, an die er vollständig glaubte, die hat immer recht und die haben da einfach den richtigen Weitblick. Und er ging als junger Agitator mit einer Gruppe aufs Land hinaus und die haben die Bauern bearbeitet und gesagt, ihr müsst in die Kolchose eintreten, also in die Genossenschaft oder in die Sovchose. Und da ging es zum Teil sehr brutal zu. Er hat das alles beschrieben in seinen Memoiren. Im zweiten Teil seiner Memoiren und schuf mir einen Götzen, hat das dann später natürlich sehr kritisch betrachtet, hat da nichts geschönt, hat sich auch geschämt dafür und hat später auch war mehr und mehr zur Meinung gekommen, diese 10 Jahre im Gulag, das sind auch die Strafe für meine Sünden da als junger Kommunist und für mein Mitläufertum und für meine aktive Beteiligung dabei.
Das war ja die Zeit des stalinschen Terrors. Ist er da so glatt durchgekommen oder wurde er davon auch bedroht? Da wurden ja Menschen, selbstgläubige Kommunisten, verhaftet und erschossen. Ist ihm da überhaupt nichts passiert?
Doch, er war zum Teil auch tangiert als ganz junger Komsomolze in Charkiw. Er hatte einen Cousin, Mark Poljak, der war nicht einverstanden mit dem Kurs der Partei, der war Trotzkist und der hat ihn dann davon überzeugt, dass die Partei nicht den richtigen Marxismus in die Praxis umsetzte, dass das eine Diktatur ist unter Stalin und Kopelev hat sich dem vorübergehend angeschlossen und er verbrachte auch einmal als 18-Jähriger eine Woche lang im Gefängnis in Kharkiv. Später hat er dann, wurde er wieder freigelassen, auch durch einen Freund des Vaters, der ihm da geholfen hat, wieder rauszukommen. Und er wurde dann Journalist in einem Lokomotivenfabrik von Kharkov. Das war eine große Fabrik und er war sozusagen propagandistischer Agitator.
Er ist ja dann später nach Moskau gezogen, dann begann der Krieg. 1941 ist er sofort eingezogen worden. Und welche Rolle hat er im Krieg gespielt?
Er war, weil er so gut Deutsch konnte, wurde er eingesetzt als Propagandist an der Front. Er hat also mit einem Lautsprecher und einem Team von anderen Sowjetsoldaten der Roten Armee haben sie Texte verfasst, um die Gegenseite, also auf die deutschen Soldaten einzuwirken und gesagt, hört mal, eure Sache ist verloren, kommt drüber, es passiert euch nichts, wir sorgen für euch. Und da war er absolut überzeugt, dass das die richtige Arbeit ist. Kann man ja auch verstehen, weil sein eigenes Land war überfallen worden von der Hitlerarmee. Da hat er nicht die geringsten Zweifel, dass das Regime und die Stalin-Regierung den richtigen Kurs steuern.
Ja, das war ja eine gefährliche Aufgabe gewesen, denn er musste in vorderster Frontlinie sein, um die deutschen Soldaten über Lautsprecher anzusprechen. Also es war nicht etwa hinten aus der Etappe und er hat ja richtig mitgekämpft. Du hast vorhin schon erwähnt, als dann die Rote Armee in Ostpreußen einmarschiert ist, ist es zu gewalttätigen Übergriffen gekommen und Lew Kopelev hatte sich dagegen gewandt, gegen Plünderung und Vergewaltigung und wurde daraufhin verhaftet.
Ja, er wurde verhaftet. Es war auch eine persönliche Intrige seines Vorgesetzten, mit dem er nicht gut auskam. Sabastanski hieß er. Kopelev war uns inzwischen schon zum Oberst befördert, aber der war noch zwei Grade höher, dieser Sabastanski. Und die haben ihn dann verleumdet und gesagt, eben er hat seine Aufgaben nicht voll erfüllt. Er hat Mitleid mit dem Feind gezeigt, er hat einzelnen Befehlen sich widersetzt und dann wurde er degradiert und ein oder zwei Monate, ich glaube, das war im April 1945, also kurz vor dem Ende des Krieges, wurde er verhaftet, degradiert. Man hat ihm Spiegel abgeschnitten und er kam dann in verschiedenen Etappen in ein Gulag-Lager, zuerst an der Wolga.
Was war das denn für ein Lager? Er kam dann in ein Lager, in dem er dann auch Alexander Solzhenitsyn kennengelernt hat, der damals noch kein Schriftsteller war, aber die beiden freundeten sich sehr eng an.
Ja, richtig, aber das war schon die nächste Etappe in seinem Lagerleben. Er kam dann in die sogenannte Scharaschka. Die Scharaschka, das ist ein russischer Ausdruck. Es war ein privilegiertes Lager für Spezialisten. Und ein Freund, den er im Gefängnis kennengelernt hat, hat gesagt, bewirb dich darum, du bist ja ein Sprachspezialist. Und tatsächlich ist ihm das gelungen und diese Scharaschka, die war dann nicht mehr an der Wolga, sondern außerhalb von Moskau, also nicht so weit weg vom Zentrum. Und dort hat er Solzhenitsyn kennengelernt.
Wie war denn da seine Einstellung zu dem stalinschen System? Denn Stalin lebte immer noch, war er immer noch überzeugter Kommunist, als er dort im Lager saß. Das wirkt ja irgendwie absurd. Du wirst dort aufgrund von Verleumdung verhaftet, dass man dann immer noch an diesem Regime hängt.
Er war nach wie vor ein überzeugtes Kommunist, im Gegensatz zu Solzhenitsyn und noch zu seinem Dmitri Panin, das war ein anderer Freund, der war Royalist und christlicher Royalist und es gab da große Streitgespräche, aber persönlich war er bei allen Meinungsverschiedenheiten, war er mit Solzhenitsyn sehr eng, das war sein engster Freund damals in dieser Scharaschka. Das wird auch beschrieben, ich habe es kurz erwähnt, in einem ursprünglich damals in den 70, als das Buch erschienen ist, im ersten Kreis der Hölle, der erste Roman von Solzhenitsyn. Und dort ist er eben Kopelev vor als Lev Rubin und ist eine sehr farbige Figur, aber er ist ein Kontrahent, ein geistiger Kontrahent zur Hauptfigur, nämlich zu Solzhenitsyn.
Kopelev ist dann freigekommen nach dem Tod von Stalin. Ist er dann anderen Sinnes geworden oder hat das noch längere Zeit gedauert, bis er begriffen hat, was dieses Regime angerichtet hat?
Nein, es hat länger gedauert, als Stalin gestorben war, starb 1953 im März. Da war Kopelev, beschreibt es sehr farbig und ist heute kaum zu fassen. Er hat es wohl im Rückblick auch kaum fassen können. Hat er sich zurückgezogen in einen Schopf oder ein kleines Häuschen, wo Holz gespalten wurde. Er wollte allein sein und hat dort still für sich die Tränen vergossen. Er konnte sich nicht lösen von dieser Stalin-Figur. Und es hat dann noch lange gedauert, bis er sich tatsächlich erst in den 60er Jahren, ganz definitiv 1968, durch den Einmarsch der Warschau-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei, hat er dann definitiv sich von Kommunismus, vom Sowjetkommunismus abgewandt.
Kopelev, das haben wir ja vorhin gesagt, war so eine Art wandelnde Enzyklopädie. Man konnte ihn fragen, was man wollte in russischer oder westlicher Literatur. Er wusste Bescheid, vor allen Dingen auch in der Geschichte. Das hat viele fasziniert. Einen Nobelpreisträger haben wir jetzt schon gehört, Alexander Solzhenitsyn. Er lernte dann noch zwei weitere Nobelpreisträger kennen, die ebenfalls von ihm fasziniert waren. Das eine war ein Deutscher, das war Heinrich Böll, und das andere war ein Russe, Andrei Sacharow. Wie hat er denn Böll kennengelernt?
Böll hat er 1962 kennengelernt. Er hat seine erste Sowjetunion-Reise mit zwei anderen deutschsprachigen Autoren gemacht, und Kopelev wurde da eingesetzt als Übersetzer. Ich erinnere immer wieder daran, der sprach perfekt Deutsch. Und so ist er mit Böll in Kontakt gekommen. Und wenn Sie erlauben, werde ich einen Abschnitt daraus vorlesen, wie er Böll kennengelernt hat. Und das war seine in der Nachkriegszeit, in der zweiten Hälfte seines Lebens, sicher seine engste und seine wichtigste Freundschaft. Es gibt hier in der Biografie gibt es ein Unterkapitel, Heinrich Böll, Freundschaft auf den ersten Blick. Die in seiner zweiten Lebenshälfte wichtigste und für seine weitere Biografie prägendste Freundschaft Lew Kopelevs ist diejenige mit Heinrich Böll. Die beiden sind sich erstmals im Herbst 1962 begegnet, anlässlich einer Sowjetunion-Reise von drei westdeutschen Schriftstellern. Heinrich Böll hat später in einem Artikel für die FAZ den Beginn und die Entwicklung seiner Beziehung zu Kopelev sehr anschaulich und persönlich folgendermaßen geschildert. Also jetzt ein Zitat von Heinrich Böll. Es war Freundschaft auf den ersten Blick, als wir uns in Moskau vor fast 20 Jahren zum ersten Mal begegneten. Es war eine Freundschaft, die mehr hielt, als sie versprach, eben weil mehr als bloße Sympathie. Es war auch das Erkennen einer Verwandtschaft. Merkwürdig genug, er ein Östler durch und durch und nach Herkunft und Werdegang, ich ein Westler durch und durch, in Klammern, nur zwei meiner Vorfahren sind östlich des Rheins geboren. Da gab es gewisse äußere Ähnlichkeiten. Gleichgültig gegenüber Kleidung, beide nie so richtig angeschirrt, wie Annemarie Böll das nannte, schon gar nicht adrett, beide nie so recht diszipliniert und auch nicht so recht disziplinierbar. Doch da war weitaus mehr das uns verband. Und ich weiß bis heute nicht so recht, worin es besteht. Es hat einer wohl doch Brüder, die nicht durch die Biologie als solche bestimmt sind und die auch nicht unter das Schlagwort Brüderlichkeit fallen.
Also Heinrich Böll war für ihn ein ganz wichtiger Freund, aber er hatte auch sehr enge Beziehungen zu DDR-Autorinnen und Autoren. Er sah ja immer die deutsche Literatur auch im zweigeteilten Deutschland als eine Literatur an, also Böll, Grass, Lenz zusammen mit Anna Segers, Erwin und Eva Strittmatter und vor allen Dingen Christa Wolf.
Ja, er ist 1964 konnte er zum ersten Mal ins Ausland reisen. Er wäre gern nach Westdeutschland, aber das war damals war aussichtslos. Er wollte konnte in die DDR reisen, weil er an einem Buch schrieb über Bertolt Brecht und da wollte er Recherchen anstellen in der DDR, vor allem in Ost-Berlin. Und so hat er dort auch Anna Segers persönlich kennengelernt, Erwin Strittmacher und vor allem eben auch Christa Wolf. Und diese Beziehungen haben sich fortgesetzt über die folgenden Jahre hinweg. Es gibt da auch einen relativ breiten Briefwechsel mit diesen Persönlichkeiten.
Ja, dann wurde er 1981 ausgebürgert. Es war endlich gelungen, dass ihm eine Reise gestattet wurde nach Westdeutschland. Das hat das Brezhnev-Regime dann ausgenutzt, um ihn bei der Ausreise auch gleich auszubürgern. Aber die Freundschaft zu seinen Freunden in der DDR, die blieb bestehen. Und er hat nach der deutschen Einheit ja Christa Wolf glühend verteidigt, als sie im Westen angegriffen wurde. Hat er sich da vor sie gestellt und sie verteidigt, was sie hier in der Literatur geleistet hat. Das war eigentlich auch sehr typisch für ihn gewesen, dass er unglaublich loyal und treu war.
Ja, das war er. Und er hat, wie du gesagt hast, Christa Wolf wurde dann im Westen nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der DDR zum Teil heftiger kritisiert. Das hat ihm gar nicht gefallen. Er hat sich dann auch mit einem alten Freund Wolf Biermann vorübergehend verkracht. Deswegen, Biermann hatte ihn schon in Moskau besucht und sie verstanden sich sehr gut, aber er konnte das nicht verstehen und schon gar nicht billigen, dass Biermann gerade über Christa Wolf sich ab und zu auch
Wie ist es dann Kopelev ergangen, als er im Westen war? Hat er da Boden unter die Füße bekommen?
Ja, sofort, weil er eben sehr gut Deutsch sprach, weil er die deutsche Kultur kannte. Er, über vieles wusste er viel besser Bescheid als die Deutschen selbst. Und eigentlich war diese Ausbürgerung durch die Sowjetunion in einem bestimmten Sinne, war das für ihn auch der Gewinn einer zweiten Heimat.
Er wurde hoch geehrt in Deutschland wie in den USA.
In Deutschland vor allem hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, 1981, und viele Ehrendoktortitel und reiste sehr viel herum. Er reiste auch nach Amerika, weil er dort, eine seiner Töchter lebte dort mit ihrem Mann, das Pavel Litvinov, das ein Enkel des früheren sowjetischen Außenministers. Und er hat sich eigentlich hier im Westen gefühlt wie ein Fisch im Wasser.
Hat er denn sich weiter für die Menschenrechte eingesetzt, weswegen er ja ausgebürgert war? Und wie stand er zur Ostpolitik von Willy Brandt?
Die hat er mit voller Kraft unterstützt. Er fand es richtig, dass man mit Russland, mit Osteuropa intensiven Kontakt pflegt. Das heißt nicht, dass man deren Politik in jeder Beziehung unterstützt, gar nicht. Er hat auch sehr kritisch sich geäußert über die sowjetischen Zustände, über das Brezhnev-Regime. Und er hat immer gesagt, ein Aspekt, einen Litmustest über die über gewisse Verbesserungen in der Sowjetunion, das ist die Freilassung von Andrei Sacharow, sein guter Freund, den er in den 70er Jahren kennengelernt hat. Und wie Sie vielleicht sich erinnern, Sacharow wurde noch unter Brezhnev, der wurde nicht ausgewiesen aus dem Land.
Interniert, aber in Gorki, nicht in Novgorod.
Ja, also eine interne Verbannung, wie man das damals in der Sowjetunion nannte. Und dafür hat er sich vehement mit aller Kraft eingesetzt, aber auch für andere verfolgte Dissidenten, die zum Teil im Lager, in Gefängnissen saßen. Immer wieder hat er im Westen die Öffentlichkeit informiert und aufgerüttelt und gesagt, ihr müsst dafür einstehen, ihr müsst das verlangen von der Sowjetunion. Sie hat schließlich diese Helsinki-Verträge unterschrieben und da kann man nicht Leute ohne Prozess oder mit fingierten Anklagen einfach ins Gefängnis werfen.
Er kannte sich ja wie kein anderer in der deutsch-russischen Geschichte aus. Hat er das auch zu Papier gebracht, was er wusste?
Ja, das war ihm ein ganz großes Anliegen. Er hat, das war vielleicht seine beruflich größte Leistung. Er hat das sogenannte Wuppertaler Projekt initiiert. Das war seine Idee und er hat dafür unglaublich sich eingesetzt. Es ging darum, die ganze Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen in allen Facetten aufzuarbeiten und in Buchform, es waren am Schluss 15 Bände, zusammen mit Mitarbeitern. Er hat das Konzept konzipiert und er hat sich darum bemüht, ging zur Wirtschaft und zu Verbänden und Stiftungen, die das finanziert haben. Und das ist noch der letzte Band dann nicht mehr zu seinen Lebzeiten, aber er hat es noch erlebt, wie die ersten 10 Bände alle erschienen sind. Die gibt es auch jetzt noch, die finden Sie wahrscheinlich in jeder Bibliothek.
Da müssen Sie allerdings viel lesen.
Da muss man sehr viel lesen. Ja.
Also es geht um die Aufarbeitung der deutsch-russischen Begegnung vom 9. Jahrhundert an. Wir machen uns überhaupt keine Vorstellung, wie lange die Beziehungen zwischen Deutschen und Russen schon existieren. Als Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, da waren deutsche Kaufleute schon tief auf russischem Territorium tätig. Ich muss meinen Kollegen Rainer Meyer bestätigen, dass ich habe immer geglaubt, ich wüsste alles über Kopelev, aber jetzt habe ich durch ihn doch noch sehr viel Neues erfahren und das Buch ist ein Spiegelbild eigentlich des dramatischsten Geschehens in der Menschheitsgeschichte, nämlich im 19. Jahrhundert mit der bolschewistischen Revolution, die die Verhältnisse in Europa völlig verändert hat, bis hin Zweiten Weltkrieg und dann eben der Zweite Weltkrieg und die Zeit danach, der Kalte Krieg. Alles ist da drin enthalten und es ist die Gnade für Lew Kopelew gewesen, dass er am Ende auch noch die deutsche Einheit erlebt hat, die ihm auch immer sehr am Herzen gelegen hat, denn er hat die Mauer für einen Irrsinn gehalten und er fühlte sich insbesondere sehr nahe der ostdeutschen Bevölkerung, weil sie auch Ähnliches mitgemacht hat wie seine Landsleute in der Sowjetunion, die es nun auch nicht mehr gibt. Ich denke, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Tut mir leid. Er könnte noch wahnsinnig viel erzählen, denn es gibt selten eine so schillernde Persönlichkeit wie diesen Lew Kopelew. Und Sie sehen, das ist schon ein Riesentyp, wenn Sie den hier sehen, nicht? Und wenn man den dann da erlebte, der hat vor allen Dingen junge Menschen wahnsinnig fasziniert. Also wenn einer heute noch so rumliefe, der würde die jungen Leute sehr intensiv ansprechen können. Also schönen Dank, dass du das gemacht hast. Deswegen brauchte ich diese Riesenarbeit nicht zu leisten.
Darf ich noch einen Punkt hervorheben, den wir jetzt nur praktisch nicht berührt haben, aber wenn Sie drin in der Biografie lesen, werden Sie dazu ziemlich viel erfahren, und ich halte das auch für das Verständnis zwischen Russland und dem Westen und für die innerrussischen Auseinandersetzungen sehr wichtig. Das ist das Verhältnis zwischen Kopelev und Solzhenitsyn. Wie gesagt, ganz kurz, sie waren sehr enge Freunde, haben 3 Jahre miteinander im Lager verbracht, waren auch nachher, als sie freikamen, waren sie sehr intensiv zusammen, ein enges Verhältnis, haben sich dann aber später, vor allem als sie beide im Exil lebten, Solzhenitsyn in Amerika und Kopelev in Köln, in der Bundesrepublik, haben sie sich leider politisch völlig zerstritten. Und zwar, das war nicht mehr, konnte nicht mehr gekittet werden. Das wickelte sich alles schriftlich ab in einem Briefwechsel, der sehr instruktiv ist, auch über die eine gewisse innere Gespaltenheit in Russland selber. Das ist der alte Konflikt, den schon im 18. und vor allem dann im 19. Jahrhundert geht. Und ich behaupte, es gibt es auch heute wieder unter Putin. Das ist eben diese Zwist, zwischen Slavophilen und Westlern. Und diese Problematik, die dauert bis heute an, und hier wird sie gewissermaßen exemplarisch ausgebreitet und mit 2 sehr starken Persönlichkeiten dargestellt, wie dieser Streit oder diese verschiedenartige Orientierung innerhalb von der russischen Gesellschaft, wie das immer war.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.